herzlich willkommen beim Redefreude-Podcast, dem Podcast für alle, die sich mehr Bühnenpower wünschen und gelassen und souverän ihre Botschaften präsentieren wollen. Schön, dass du heute dabei bist. Hör rein und hol dir Inspiration und praktische Tipps für deinen nächsten Auftritt. Und wer bin ich? Ich bin Barbara Bosch, Speaker-Coach, Pitch- und Präsentationstrainerin. Ich helfe Menschen dabei, gerne entspannt und überzeugend zu präsentieren. Redefreude ist der Podcast für Speakerinnen, von denen wir unbedingt mehr brauchen. Trau auch du dich, mit deiner Botschaft sichtbar und unvergesslich zu werden. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Redefreude-Podcast. Welcome back, wenn du wieder mit dabei bist, und welcome, wenn du zum ersten Mal heute eine Folge vom Redefreude-Podcast entweder auf dem Audiokanal hörst oder wir sind wieder auch mit dieser Folge auf YouTube. Das heißt, es kann auch sein, dass du uns hier in Farbe und Bild siehst. Ich freue mich riesig auf diese Folge, denn wenn du per Video dabei bist, siehst du es schon, ich bin heute nicht alleine. Ich habe eine Gästin mit hier im virtuellen Studio, und zwar eine ganz besondere Frau, Tatjana Kiel. Tatjana, super schön, dass du heute da bist.
Danke, Barbara, für diese Einladung.
Und für diejenigen, die vielleicht sagen, Tatjana Kiel, den Namen habe ich schon gehört, ist nämlich auch schwierig, so vor allen Dingen in den letzten Jahren, ihn nicht gehört zu haben, möchte ich trotzdem sehr gerne die Chance nutzen, euch und uns Tatjana noch einmal vorzustellen. Tatjana ist CEO von Klitschko Ventures, und als Unternehmen bieten sie individuelle Consulting-Maßnahmen für Unternehmen und Organisationen an und auch Education-Formate für Einzelpersonen und Teams. Tatjana hat wahnsinnig viel gemacht. Unter anderem hat sie zusammen mit dem Box-Weltmeister Wladimir Klitschko die FACE-Methode entwickelt. Dazu kommen wir gleich noch. Und ein Buch geschrieben, nämlich, ich habe es hier auch liegen. Ja, hier haben wir es. Face the Challenge, entdecke die Willenskraft in dir. Und die beiden haben auch ein Kinderbuch geschrieben. Das habe ich noch nicht, steht aber auf jeden Fall auf meiner To-Have-Liste. Mein Kleiner ist noch ein bisschen klein. Heißt Will der Wolkenstürmer und der Traum vom Fliegen, eine Geschichte über Willenskraft. Tatjana hat relativ viele Auszeichnungen gewonnen und Ehrungen und Awards für ihre Arbeit, für ihr Handeln bekommen. Zum Beispiel Game Changer des Jahres 2022, den Strive Hero Award, und von Beyond Gender Agenda wurde sie ausgezeichnet als eine der Top 100 Women for Diversity. Tatjana ist mit ihrem Handeln und mit ihrem Tun und Werken und mit ihrem Impact ganz regelmäßig in den Medien vertreten, zum Beispiel, nur eine kleine Auswahl, in der Welt, in der Zeit, im Strive Magazine und im Fernsehen, zum Beispiel im NDR. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine hat Tatjana noch einen weiteren Schwerpunkt in ihrer Arbeit, nämlich ist sie auch aktiv, sehr aktiv als Geschäftsführerin der We Are All Ukrainians GmbH. Tatjana und ich kennen uns persönlich seit 2017, und zwar über mein absolut bis dato allerliebstes, geliebtes Business-Frauen-Netzwerk, nämlich Ladies Mentoring, das Tatjana 2010 ins Leben gerufen hat. Liebe Tatjana, toll, dass du da bist nochmal.
Danke, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
Also ich habe wirklich nur eine Auswahl getroffen. Und lass uns doch gerne mal direkt reinspringen, denn du machst so viel. Ich habe es eben schon gesagt, mit den Klitschko Ventures, mit der FACE-Methode. Da seid ihr wirklich, du bist eine ganz bekannte Größe in der Businesswelt. Seit dem Ausbruch des Krieges mit We Are All Ukrainians, da ist so viel Einsatz, so viel für die Menschen, so viel Aktivismus. Und wie gesagt, ich kenne dich über Ladies Mentoring, ein Netzwerk, ein Business-Netzwerk für Frauen. Wenn wir jetzt nur mal diese drei Sachen uns anschauen, dann könnte man ja auch denken, das sind alles sehr unterschiedliche Sachen. Gibt es denn für dich eine übergeordnete Mission, wo du sagst, all das, was du tust, da gibt es einen roten Faden, einen gemeinsamen Nenner, etwas, was zusammengehört und sagt, dafür setze ich mich ein?
Also ich glaube, dass das ja alles ein Weg irgendwo hin ist, ne? Deswegen sind das immer Bits and Pieces, die so zusammengehören. Ich glaube aber, dass es Werte gibt, die das immer wieder zusammenhalten. Das ist vor allem das Thema Gerechtigkeit. Das ist das Thema Freiheit. Und das ist die übergeordnete Mission, wenn ich das so formulieren sollte, die Dinge wieder in Balance zu bringen. Also immer da, wo ich merke, dass es Disbalance gibt, gehe ich rein und versuche mit sehr einfachen, klaren Worten aufmerksam zu machen auf die Dinge, die aus meiner Sicht nicht gerecht sind oder die nicht funktionieren und versuche, ein Gegengewicht zu bringen. Das ist jetzt natürlich durch den Krieg sehr viel einfacher in Worte gefasst zu bekommen, weil das natürlich eine solche Extremsituation ist, die ich vorher so nicht hatte. Es passt aber trotzdem zu dem, was ich vorher auch immer schon tatsächlich getan habe.
Auch bevor der Krieg ausgebrochen ist, kenne ich ja schon seit ein paar Jahren davor, habe ich dich wirklich kennengelernt als extrem engagiert, viel, viel, viel unterwegs. Und da finde ich es immer total spannend, mal zu schauen oder mal zu fragen, wie du das schaffst. Also woher nimmst du die Kraft? Was gibt dir Kraft? Du hattest jetzt, glaube ich, erst letzte Woche auf Instagram und auf LinkedIn einen Post gehabt, wenn ich es richtig noch zusammenkriege, 2 Wochen, 10 Länder, 2 Kontinente, unzählige Bühnen. Wie machst du das? Also wie machst du das? Weil immer, egal wo du bist, wo ich dich erlebe, bist du 100% da, ne? Und du hast die Kraft für das Thema, für das du auf der Bühne stehst, auch zu stehen. Woher kommt die Kraft? Wie machst du das?
Also was ich gelernt habe, ist auf den Punkt zu funktionieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in den 10 Tagen nonstop per se jede Sekunde sozusagen abrufbar da bin. Aber was ich kann, ist, wenn es drauf ankommt, dann performe ich. Das habe ich gelernt über die Zeit. Das ist aber auch mein Anspruch an mich selbst. Mhm. Also was ich nicht möchte, ist, dass ich nicht alles gebe. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht irgendwie irgendwas zusagen und dann nicht präsent sein, nicht performen, nicht da sein, sondern ich habe da eine Verantwortung mir gegenüber und den anderen Menschen gegenüber und deswegen ist das für mich total wichtig. Ich glaube, das ist ja jetzt eine Ausnahme, die 10 Tage, das war schon viel und das muss ich sagen, das versuche ich zu vermeiden, weil das einfach auch für mich zu viel ist, weil es dann einfach unglaublich lange dauert, überhaupt wieder anzukommen und in Ruhe irgendwie mir klar zu werden, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo will ich eigentlich hin? Also dann bist du irgendwie so wie der berühmte Hamster im Hamsterrad und da wieder rauszugehen und zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt, was kann ich besser machen, wo will ich jetzt eigentlich im nächsten Schritt hin? Die Zeit habe ich dann nicht und das ist nicht gut, das merke ich für mich selbst. Deswegen sind das Ausnahmesituationen, die ich gerne mal tue, wenn ich weiß, dass das wichtig und notwendig ist, aber das ist nicht das, wie ich mir meinen Alltag vorstelle. Deswegen ist natürlich immer ganz viel das Thema zurück zur Familie, zurück zum Kind, zurück zu mir ist wichtig. Das heißt, wann immer es geht, bin ich immer abends mit meiner Tochter, mit meiner Familie zusammen, damit ich da auch diesen Rückzugsort tatsächlich bekomme, der mir dann auch wieder Kraft gibt, weil es einfach so relativiert. Also ich glaube, eines meiner größten Learnings ist immer auf dieser Bühne zu stehen. Du wirst dann ja auch gefeiert, du wirst bewundert, du wirst auf ein Tablett gehoben, was wenig mit dir in deinem Inneren zu tun hat, ne? Sondern das hat etwas damit zu tun, dass du Haltung zeigst, dass du Klarheit zeigst, dass du authentisch bist, dass du sein darfst. Trotzdem ist das innere Du ja nochmal was anderes als das äußere Du. Also ich bin sehr introvertiert normalerweise. Ich kann extrovertiert sein, wenn ich möchte, wenn ich muss, wenn ich darf, wenn ich darauf vorbereitet bin. Ich bin aber auch sehr gerne allein. Ich bin sehr gerne mit mir. Ich bin sehr gerne mit mir auch beschäftigt. Und das ist eine große Diskrepanz. Und diesen Raum muss ich auf beiden Seiten haben. Wenn ich den nicht habe, mir nicht nehme, nicht bekomme, dann gibt es eine Disbalance. Und dann bin ich wieder bei meiner Balance und muss irgendwie da den Ausgleich für mich finden, damit ich dann auch wieder performen kann. Weil ansonsten verliere ich natürlich auch die Lust. Also du kennst das. Wie oft kann man Dinge immer wieder wiederholen und das Gleiche erzählen? Das macht einen ja selbst müde. Und selbst wenn du andere Zielgruppen erreichst, ist es ganz wichtig, immer wieder für dich auch zu sagen, und was mache ich jetzt mit dieser Message? Was mache ich jetzt mit dieser Aussage? Was mache ich mit diesem Learning? Wie gebe ich das weiter, so dass es auch tatsächlich irgendwie in meinem Kopf gedanklich weitergeht? Ansonsten wird mir halt langweilig mit mir selbst. Und das ist aus meiner Erfahrung das Schlimmste, was mir persönlich passieren kann und was meinem Umfeld dann passieren kann.
Spannend. Du hast dich jetzt, also du sagst jetzt, das war so eine Extremphase. Du standest auf unzähligen Bühnen in 10 verschiedenen Städten. Das heißt, du hast ja zu unterschiedlichen Auftritten, Gelegenheiten Ja gesagt. Du wirst ganz sicher aber für viel, viel mehr Sachen angefragt. Also ich weiß auch, dass wir für unseren Podcast ein bisschen geplant haben. Also ich freue mich erstens das super sehr, dass du Ja gesagt hast. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass dein Kalender voll ist, ne? Also das heißt, du sagst ja, aber du sagst ausgewählt ja. Wie machst du das? Hast du eine Strategie? Ich weiß auch gerade, dass das vielleicht bei Menschen, die noch ein bisschen am Anfang ihrer Karriere sind oder gerade wenn es auch um dieses Thema Speaking geht, ne? Wenn eine Anfrage kommt, man sagt ja. Ich weiß, du sagst nicht immer ja. Wie entscheidest du?
Das hat ganz unterschiedliche Ebenen natürlich, ne? Also ich glaube, das Erste und Wichtigste ist das Bauchgefühl. Also ist das, was an Anfrage reinkommt, wie mir geschrieben wird, es ist weniger die Wertschätzung, die mir gegenübergebracht wird, aber die authentische Anfrage, ne? Also will da jemand einen Mehrwert für sich ziehen oder bietet er mir auch einen Mehrwert? Also das ist sozusagen jetzt mal so ganz grundlegend mein Bauchgefühl, worauf ich immer höre. Das Zweite ist rein inhaltlich. Ist das etwas, was mich triggert? Ist es etwas, was mir Spaß machen könnte? Ist es etwas, was mich vielleicht auch ein bisschen herausfordert, also was ein bisschen Nervenkitzel hat? Ist es etwas, wo ich etwas zurückgeben darf oder kann? Ist das etwas, wo jemand anders was davon hat, was ich vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehen würde, aber wo ich merke, ich kann Tipps geben, damit Leute vielleicht nicht den gleichen Fehler machen, wie ich ihn mal machen musste? Und dann gibt es mit Sicherheit eine dritte Ebene, die es mir jetzt sehr erleichtert, dass ich ein Team um mich rum habe, was mit mir aussondieren muss, weil es mir schwerfällt, Nein zu sagen, weil es mir ganz oft schwerfällt im Laufe des Tages, wo so viele Anfragen kommen, auch ein gesundes Bauchgefühl zu entwickeln. Oder ist es dann vielleicht eher ein genervt sein, weil ich dann denke, bitte jetzt nicht noch eine Anfrage. Ich möchte gerne, aber ich kann irgendwie nicht. Und da dann zu sondieren von, was ist wirklich wichtig und richtig, auch inhaltlich, wo kann ich auch wirklich ich sein, wo darf ich ich sein und dann eben auch Nein zu sagen in den Situationen, wo oftmals etwas anderes promoted wird, aber wenig mit mir zu tun hat. Also eigentlich nur meine Reichweite gebraucht wird und da dann auch mit einem guten Gefühl zu sagen, du, das passt jetzt einfach gerade nicht. Mein Wunsch ist, dass wir auch als Team sehr offen dieses Feedback geben, weil ich glaube, dass der Gegenüber das ganz so hören möchte. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, sehr offen in diesen Austausch zu gehen und auch wirklich die Wahrheit irgendwie zu sagen, weil nur die Klarheit dann auch dem Gegenüber irgendwie hilft. Aber das ist tatsächlich nicht immer einfach, weil da sehr viele Egos und sehr viel oder das Ego des Gegenüber eine Rolle spielt und vielleicht auch ganz oft die, ich sag jetzt mal, die Wahrheit gar nicht so angenommen werden kann, soll, will, darf, möchte.
Ja. Du hast eben schon gesagt, du bekommst ganz viele Anfragen. Du hast dein Team, du hast so eine gute Checkliste, Entscheidungsheuristik, die dir hilft, Ja und auch Nein zu sagen, mit einer Klarheit. Und dann stehst du auf gewissen Bühnen und du bist im Fernsehen. Und eine Sache, die ich bin immer auf der Suche auch nach, was zeichnet einen Menschen auf der Bühne, einen Speaker, eine Speakerin aus? Wie sind die auf der Bühne und was macht die besonders? Und ich weiß, eine Sache, die mir bei dir aufgefallen ist, immer und immer wieder, ist der Eindruck, den ich habe, dass du immer für die Sache auf der Bühne stehst und nicht für dich selbst. Und das, finde ich, passt auch zu dem, was du eben schon gesagt hast, ne? Wenn du dann auf einer Bühne stehst, du bist so sichtbar, da ist viel irgendwie, wow, Tatjana Kiel, Tatjana Kiel. Und ich weiß das noch, als du, wir hatten bei Ladies Mentoring ein nationales oder internationales Treffen gehabt. Wir waren, glaube ich, über 100 Frauen in einem Raum und du hast quasi so die Eröffnungs-Keynote gehalten. Und ich weiß, da war, das spürt man ja, da war im Raum sowas, wow, jetzt kommt Tatjana, ganz viel Wertschätzung und Anerkennung für die Idee, die Initiative, aber auch so ein bisschen dieses, ja, jetzt kommt die tolle Frau, ne? Hier ist so ein bisschen der Podest. Und dann standest du auf der Bühne und du warst sehr präsent, aber du warst nicht, da war kein Ego. Und das ist mir total aufgefallen. Und ich finde, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das auch eine Herausforderung ist, wenn man so gefeiert wird auch die ganze Zeit. Also, Frage an dich. Ist meine Wahrnehmung richtig? Bist du wirklich, wenn du das so ehrlich für dich selbst überprüfst, bist du hauptsächlich für die Sache auf der Bühne? Und wenn ja, was machst du denn mit deinem Ego?
Also ich mache das nicht unbedingt nur für die Sache, ich mache es vor allem für unsere Kinder. Ne? Also ich möchte, dass unsere Mädchen das einfacher später haben, dass unsere Jungs verstehen, was Gleichberechtigung ist. Ich habe gelernt, wenn du ein Ego auspackst, kommt dein Gegenüber und packt das Größere aus. Und das bringt mich nicht weiter, sondern das bringt uns auf eine Ebene, wo es eigentlich gar keinen Spaß macht, miteinander zu kommunizieren oder zu reden. Ich habe mir darüber aber so auch tatsächlich noch nie richtig Gedanken gemacht. Also danke erstmal für den Hinweis, da werde ich vielleicht mal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, das, was ich meinte mit, ich bin einfach dann da und präsent und dann ich. Und natürlich habe ich Ziele. Also natürlich habe ich auch ein Ziel, wenn ich auf der Bühne stehe, etwas zu tun. Das Ziel ist aber nie, mich mehr zu verkaufen. Das funktioniert nämlich nicht. Sondern das Ziel ist, in dem Moment das Beste aus diesem Slot zu machen. So schwer der auch ist. Es gibt ja auch Situationen, da weiß ich, dass im Publikum extrem viele Männer sind, die vielleicht mir gegenüber auch sehr kritisch sind, also die mich zumindest grundsätzlich unterschätzen. Und das zu verstehen, dann ist einfach nur das Ziel, ja, ihr dürft mich gerne unterschätzen, aber ich werde jetzt performen. Und das alleine gibt mir dann sozusagen die Genugtuung, in dem Moment zu verstehen, dass das reicht. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Das Ziel ist nicht immer, also ich glaube, wir müssen uns sehr viel dezidierter über die Ziele bei einem Auftritt bewusst sein, was das wirklich ist. Weil wenn du umso höher dein Ziel ist, umso schwieriger ist es zu erreichen und umso mehr musst du dein Ego das nächste Mal rausholen, weil das Ego dann die Bühne rocken muss, damit dann auch die Ziele erreicht werden. Und ich glaube, dass es falsch ist. Ich glaube, dass wenn dir bewusst ist, was du in dem Moment erreichen kannst und willst, und wenn du das erreichst, dann wird dein Ego zwar größer, weil du es erreicht hast, aber das nächste Mal kommt das Ego trotzdem nicht auf die Bühne. Und das ist, also es ist mein Ziel. Ich habe überhaupt keinen, ich habe ein Ego, aber ich habe überhaupt keinen Wunsch, anderen zu zeigen, wie toll ich bin. Sondern ich habe den Wunsch zu zeigen, dass das, was wir machen, einen Impact haben muss. Ansonsten lohnt sich dieses Leben nicht. Und ansonsten lohnt sich es auch nicht, Kinder zu erziehen. Sonst ist nämlich unsere Erde bald nicht mehr da und dann haben wir alle nichts mehr davon. Von daher ist es sozusagen ein anderer Ansatz, ja.
Ich finde das so spannend. Und das erinnert mich an so eine Diskussion, die ich immer wieder mal mit meinem Mann habe, der das immer sehr seltsam findet, wenn es dann so Kurse gibt, also gerade jetzt auch für mich, ne, als SpeakerInnen-Coach, werde Speaker. Dann sagt er mal, wie, werde Speaker, das ist doch kein Beruf. Was ist denn das? Und das finde ich so interessant, weil ich natürlich auch mit Menschen zusammenarbeite, die auf die Bühne wollen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Unterschied? Ne? Und in dieser Diskussion kommen wir immer wieder bei dem gleichen Punkt an. Es geht darum, dass man als Mensch eine Mission hat, dass man sich bei einem Thema auskennt, dass man den Glauben daran hat, dass darüber reden etwas bewirken kann. Ne? Das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Thema Impact. Das ist, wenn ich immer nur einer Person was erzähle, dann kann ich eine kleine Welle haben. Wenn ich vor 500, 5000 Menschen sprechen kann und die mit ins Boot holen kann für meine Sache, dann kann es eine ganz große Welle sein. Und dann, wenn ich darin überzeugend bin, vielleicht auch noch unterhaltsam bin, dann laden mich die Leute ein, als Speakerin auf eine Bühne zu kommen. Aber das ist quasi, Speakerin sein ist quasi die Konsequenz von dem Wunsch, etwas bewegen zu wollen. Ne? Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du gesagt hast.
Aber ich glaube, das ist in der Zeit, hat sich jetzt geändert. Also ich glaube, bis vor 5 Jahren war Speaker ein Job, war das ein Beruf. Ich glaube, dass das jetzt so nicht mehr so einfach ist, weil die Themen, die on vogue sind, davon haben wir genug Leute. Also es ist total schwer, da eine Nische zu finden. Und ich glaube, deswegen geht es darum, immer wieder den Fokus auf das Wesentliche für sich selbst zu richten und zu sagen, was ist es eigentlich, was dich antreibt und welche Themen sind das? Und es sind hoffentlich zwei völlig unterschiedliche, die gar nichts miteinander zu tun haben, weil dann gibt es etwas, was daraus entsteht, was für alle anderen, dann auch neu ist und wo man lernen kann und wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, das ist jetzt spannend. Also TED-Talks sind ja, weiß ich nicht, ganz aus der Vergangenheit, aber ja ganz viel von Wissenschaftlern entstanden, ne? Wo Wissenschaftler was erforscht haben. Das tiefe Wissen braucht es jetzt momentan gar nicht mehr, sondern wir reden ja jetzt davon von den Soft Skills. Soft Skills bekommst du aber nicht, indem du wissenschaftlich ganz viel erforscht, weil die Theorie und die Praxis sind teilweise meilenweit voneinander entfernt. Also es kann jemand theoretisch von etwas sprechen, wenn er aber in der Praxis noch nie jemanden geleadet hat, warum soll mir jemand was über Leadership erzählen? Und die Frage ist, wie schaffen wir das, das so zu kombinieren, dass man das Gefühl hat, dass wir aus der Praxis eigentlich dann Theorie machen? Das ist ja ganz viel auch das, was wir tatsächlich bei Klitschko Ventures gemacht haben und auch machen, weil das Spannende ist. Alle wollen von einem Sportler lernen. Ne? Aber das ist Praxis. Das ist nicht Theorie und dann wird es zur Praxis. Eher Theorie natürlich mal genutzt, aber dann geht es ja darum, warum war jemand so erfolgreich und wie hat er das geschafft? Und das sozusagen wieder runterzubrechen, dann in Theorie, damit wir auch was davon haben, das ist sozusagen das Spannende und das ist das, was mich auch immer motiviert hat und angetrieben hat. Aber deswegen glaube ich, dass das Thema Speaker sich einfach verändert hat im Laufe der Zeit. Und du wirst jetzt, natürlich wirst du noch Speaker haben, die ganz tief in der Materie irgendwo sind. Das sind aber nicht mehr die, die Millionen Klicks haben, sondern ganz oft sind die, die Millionen Klicks haben, die es dann tatsächlich in der Praxis angewandt haben und sozusagen das Wissen weitergeben wollen, ne? Und das sind dann eben nicht die, die gesagt haben, ah, mein Job ist übrigens Speaker, sondern die haben einen Job und dann ist es auch noch
Reden sind
Speaker.
genau, so gelernt drüber zu reden. Genau, es erinnert mich an eine Klientin, die ich, glaube ich, letztes Jahr begleitet habe. Die ist Schachgroßmeisterin und wurde angefragt für einen Business-Kongress darüber zu sprechen, wie sie ihre Schachtechniken, Konzentration, die ganzen Moves auswendig lernen, wie man das fürs Management übersetzen kann, also was man daraus lernen kann, ne? Und das war ein total spannendes Projekt. Aber wie gesagt, auch was du sagst, ne, aus der Praxis. Und sie hat halt überlegt, wie geht das denn? Wie lerne ich das denn? Und überhaupt Training, ne? Was die Leute auch an Stunden, an Stunden, an Training investieren, ja. Spannend, spannend. Wenn du auf der Bühne stehst, eine Keynote hältst, einen Panel hältst oder auf einem Panel sprichst, dann wirst du dich schätzungsweise vorbereiten. Aber jemand wie du hat auch schätzungsweise nicht die Zeit. Ich hatte hab mit Rona van der Zander ihren TEDx-Talk zusammen vorbereitet und ich glaube, Rona hatte mir dann gesagt, sie hat insgesamt über 40 Zeitstunden da rein investiert. Wahrscheinlich wirst du nicht für jeden deiner Auftritte 40 Stunden haben. Wie bereitest du dich vor? Wie bereitest du dich auf einen Vortrag vor und vielleicht ein Panel? Das ist ja auch immer noch mal unterschiedlich.
Also in der Regel ist es so, dass wir ja schon etwas ausgewählt haben, was mir liegt, rein vom Thema. Wenn mich jetzt jemand anfragt zu einem ganz außergewöhnlichen Thema, sage ich eher nein, weil ich glaube, dass ich dann die Brücke vielleicht so nicht schlagen kann und deswegen die Zielgruppe auch nicht dann die richtige ist. Was ich schon tue, ist in Grundsatz, keine Ahnung, Stages, also wo es eigentlich um ein ganz bestimmtes Thema geht, keine Ahnung, CFO, dann wieder das menschliche Thema mit reinzubringen. Das wiederum glaube ich schon, aber das muss vorher abgesprochen sein und dann muss auch klar sein, worum der Talk geht. Also erstens, ich bin sehr, sehr klar in dem Thema, was ich mir vorstellen kann oder was nicht. Das ist sozusagen das Erste. Das Zweite ist, dass es einen halbstündigen Kennenlerndiskurs gibt, in dem man einmal bespricht, sehen wir das gleich, wer ist die Zielgruppe, worum geht es eigentlich und was ist der meiste Mehrwert für die Zielgruppe in dem Moment. Und dann ist es relativ einfach, das entweder nochmal anzupassen. So, und dann ist das höchste der Gefühle, dass es nochmal Fragen gibt im Vorfeld. Ganz oft habe ich gelernt, wenn es Fragen gibt, helfen die gar nicht, weil du viel zu sehr damit beschäftigt bist, die Fragen vorzufertigen. Es kommt eh anders, als man denkt. Und das Authentische geht schon auch ein bisschen weg und natürlich auch sozusagen das Momentum, frei irgendwie emotional in dem Moment zu sprechen und zu antworten, ist völlig weg. Also was ich gelernt habe, ist, dass wenn du Fragen vorher hast, dann überlegst du dir Antworten und indem du es schon mal einmal vorher ausgesprochen hast, wirst du es dann auf der Bühne nicht mehr aussprechen. Und das ist sozusagen das, was dir eigentlich nicht passieren kann, weil dann der Flair eigentlich des Auftritts...
Beraubst du dich selbst dieses Momentes, ja.
Und deswegen ist für mich drittens das Wichtigste, in dem Moment kurz vorher 10 Minuten zu haben, Kaffee zu trinken, einmal runterzukommen, ganz bei sich zu sein und dann zu performen.
Das ist total spannend. Ich erzähle das immer ganz gerne, weil das sowas ist, was nicht so ganz bekannt ist über Steve Jobs, dass er vor seinen großen Keynotes immer verschwunden ist. Und wenn er bei Veranstaltungen war, die nicht die eigenen waren, waren die Leute immer total bestürzt. Oh nein, wo ist der Keynote-Speaker? Und was hat er gemacht? Er hat sich immer noch mal in der Ecke gesetzt und hat meditiert, ne? Weil er gesagt hat, die Zeit, die Minuten davor, die sind für mich, um zur Ruhe zu kommen, um zum Fokus zu kommen, um mich darauf einzustellen, was jetzt hier gleich passiert. Und was ich auch spannend finde, weil ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen auf der Bühne, aber diese Klarheit, dieser Fokus, die Zeit davor, ich glaube, die ist allgemein für Menschen wahnsinnig wichtig. Ich hatte mit der Katha Krenz auch gesprochen, hatte sie gefragt, wie sie das macht. Die ist ja auch ganz viel auf Bühnen unterwegs und sie sagt über sich selbst auch, dass sie introvertiert ist. Und sie hat zu mir gesagt, Barbara, die Zeit davor und die Zeit danach, das fand ich spannend, die ist für mich und die brauche ich. Also auch wenn ich eine Keynote halte, nehme ich mir danach erstmal 5 Minuten, da ist eine Schlange, alle wollen mit mir reden, aber ich bin klar und ich sage, Leute, damit ich wieder bei euch sein kann, was ich gerne möchte, muss ich erstmal wieder bei mir ankommen. Ich brauche jetzt erstmal diese Brückenzeit, ne? Und ja, das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass diese Zeit, also dass sich selbst zu kennen und zu wissen, was man braucht und sich das selbst auch so einzuräumen, ne, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass es für einen selbst gut ist und tatsächlich auch für die Menschen im Publikum, für die Menschen, die was mitnehmen können von der eigenen Botschaft.
Ja, klar. Also ja. Das sich selbst kennen und das auch einfordern von sich selbst, aber die anderen damit auch mitzunehmen, weil ansonsten verstehen sie es nicht. Wenn du sie nicht mitnimmst und dann nicht redest, dann verstehen sie es nicht und dann ist es auch ein bisschen schwierig. Also dann macht es dir wahrscheinlich auch irgendwann keinen Spaß mehr, ne? Deswegen ist es total wichtig zu verstehen, was du brauchst.
Ja. Was ich ja total spannend finde, ist, wenn Menschen ein eigenes Konzept, eine eigene Methode entwickelt haben. Ich habe jetzt letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit einem Charisma-Forscher, also ein Sprachwissenschaftler, der akustisches Charisma untersucht hat. Und die haben daraus jetzt eine akustische Messmethode entwickelt. Ne? Es gibt so verschiedene Parameter, um dann sagen zu können, wie charismatisch sprechen wir und wenn wir das gerne wollen, was können wir denn trainieren, dass wir charismatischer wirken? Und dann habe ich natürlich auch gefragt, hey, wie sehr setzt ihr das denn selbst ein? Also es war die Hanna, die hinter dem Startup charismatischer ist, und Oliver Niebuhr, der Prof quasi hinter der Methode, wie sehr sie das für sich selbst einsetzen. So, und von daher finde ich natürlich jetzt super spannend, auch mal von dir zu hören. Eure Methode, FACE. Also ich muss zugeben, ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen, aber ich habe immer wieder reingelesen und da sind ja ganz viele Punkte, wo ich so gedacht habe, das ist ja auch total hilfreich, wenn man sich auf so einen Auftritt vorbereitet, ne? So zum Thema bei sich selbst bleiben, in der Ruhe bleiben, was ist, wenn eine Provokation kommt, sowas kann ja auch im Q&A kommen und so weiter. Also ich habe so gedacht, boah, das ist ja, da ist so viel Hilfreiches drin, deswegen bin ich jetzt noch viel gespannter, es endlich richtig zu lesen. FACE, Focus, Agility, Coordination, Endurance. Gibt es Elemente der Methode, die du ganz bewusst für dich nutzt, um zum Beispiel, also bevor du auf die Bühne gehst, bevor du auf ein Panel steigst, bevor du dich im Fernsehen vor die Kameras setzt? Oder hast du da deine ganz eigenen Sachen, die du schon vorher hattest?
Nee, also das war natürlich eine spannende Zeit, das auch so rauszuarbeiten und so zu verstehen, warum jemand so agiert und wie er es auch schafft, so zu reagieren. Also das ist schon Da ist Wladimir schon wirklich auch ein Ausnahmeathlet gewesen und auch ein Ausnahmemensch. Das muss man ganz klar so sagen, ne? Also die Konsequenz hat er immer im Hinterkopf. Und er hat immer im Hinterkopf, das hast du ja auch im Entree so schön gesagt, das Thema Willenskraft. Also heißt ja Umsetzungsenergie. Und es geht darum, den ersten Schritt zu machen und in seine eigene Umsetzungsenergie zu kommen. Und Willenskraft ist in Deutschland irgendwie total missinterpretiert, falsch interpretiert. Gibt es übrigens viele Wörter, die ich da gerade finde. Also normalerweise denkt man ja gerade so in Corporate-Umfeldern irgendwie, wer hat den dicksten Kopf und kommt durch die dickste Wand gegen andere. Ne? Also das wird mit Willenskraft gleichgesetzt. Und das ist es eben überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich um die Umsetzungsenergie. Bei Reden muss ich sagen, ist da ist ein Automatismus, der jetzt einsetzt. Ne? Das Bauchgefühl ist ja entstanden, weil ich mir, wenn ich Anfragen bekomme, einmal frage, ist das mein Ziel? Kann ich mein Ziel damit bedingen, wenn ich jetzt irgendwie auf diese Bühne gehe oder das Panel mache? Wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben? Wie schaffe ich es, authentisch zu sein? Was sind eigentlich meine Werte? Bleibe ich mir selbst treu? Und dann ist es ganz oft ja der Weg dorthin. Das ist Agility, ne? Also wie schaffe ich es, mit Hürden umzugehen? Wenn ich jetzt zum Beispiel doch nicht die Zeit habe, mich so darauf vorzubereiten, wie schaffe ich es, mit Ablenkungen umzugehen? Wie bei einem Vortrag, wo es einfach extrem laut ist und du trotzdem bei dir bleiben musst. Oder auch nicht die Zeit haben, weil irgendwie, keine Ahnung, der Zug Verspätung hat, also ich in Hetze bin und so weiter. Das muss ich alles vorher einmal einkalkulieren, damit ich dann in dem Moment, wenn es passiert, nicht völlig panisch werde. Ne? Das ist aber mittlerweile ein Automatismus. Bei Koordination geht es dann darum, wen brauche ich dafür, rein inhaltlich, um das aufzubereiten, um die Präsentation, wenn es eine Präsentation, ein Workshop ist. Was ist, wenn ich Stifte brauche vor Ort? Was ist, wenn ich einen Ausdruck brauche? Also welche Ressourcen habe ich und welche Ressourcen muss ich aber auch ausgliedern, weil es mir einfach nicht gut tut? Oder weil ich es einfach nicht leisten kann und auch nicht leisten möchte. Das ist jetzt natürlich den Vorteil, den man sich dann irgendwann erarbeiten kann. Das gleiche übrigens mit Absagen. Wenn ich merke, dass das nicht so ist, wer ist dann dafür zuständig? Auch da in gute Worte zu finden und mich zu repräsentieren, ohne dass ich rüberkomme, als hätte ich auf irgendwas keinen Bock, sondern das ist ja nicht so, ne? Sondern wer schafft es, mich auch gut nach draußen zu repräsentieren? Und bei Endurance geht es eigentlich immer wieder darum, wie schaffe ich es, damit umzugehen, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist? Wie schaffe ich es, damit umzugehen, neue Routinen und Rituale und meine Disziplin dann auch aufrechtzuerhalten, dass in dem Moment, wo ich so einen 10-Tages-Dauermarathon habe, wie schaffe ich das dann wirklich durchzuhalten und wie schaffe ich es dann da auch, mir die Kraft rauszuziehen und dafür wirklich Rituale zu haben? Also ich habe immer einen bestimmten Riegel in meiner Tasche. Wenn ich weiß, ich kann nicht mehr, dann esse ich den, weil der erinnert mich an meine Tochter oder keine Ahnung was. Ne? Also es sind halt die kleinen Dinge, die es mir einfach machen. Wie schaffe ich es, wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich extrem früh aufzustehen, eben auch dann wirklich abends zu sagen, bis zu der Uhrzeit ist nochmal nett, irgendwie zusammenzusitzen, aber danach gehe ich auch ins Bett und habe dann nochmal die Zeit alleine. Wie schaffe ich es, meine Bücher mitzunehmen, die ich unbedingt dann lesen kann, um mich irgendwie einmal auch runterzuholen und so weiter. Also da hole ich mir ganz viele Kleinigkeiten und das Wichtigste, glaube ich, was brauche ich, um mich selbst dann zu belohnen, wenn es etwas gab, was einfach richtig groß war? Und was ist das? Das ist ja nicht unbedingt etwas, was man kaufen kann, sondern es ist etwas, was für mich ganz, ganz wertvoll ist, wie Zeit oder so. Ne? Und keine Ahnung, dann welches Restaurant wollte ich immer schon mal ausprobieren, um dann dahin zu gehen? Oder was, keine Ahnung, wir haben jetzt nächste Woche, habe ich mit meiner Tochter was Schönes abends vor. Also was brauche ich da und wie schaffe ich es mir, diese Inseln irgendwie auch immer wieder zu suchen? So, also von daher ist es zwar ein Automatismus, man muss sich aber immer wieder auch Gedanken darüber machen, dass man das dann auch wirklich einhält und für sich irgendwie auch einfordert.
Ja, voll, voll. Also das finde ich jetzt ganz toll. Das ist mir tatsächlich erst so beim Vorbereiten von unserer Podcast-Folge heute gekommen. Also ganz klare Empfehlung, Face the Challenge, unbedingt lesen. Und ich werde es nämlich auch jetzt unbedingt lesen mit diesem Blick auf, was kann ich denn auch lernen, was können wir lernen auch, um noch gestärkter und klarer in diese super wertvollen Momente zu gehen. Das ist ja so Teil meiner Mission. Ich finde das ja ganz schrecklich, Leute zu sehen, die auf einer Bühne stehen und nichts zu sagen haben, weil ich immer denke, krass, eine halbe Stunde Lebenszeit von den Menschen auf der Bühne, von hier hunderten von Leuten im Publikum, wirtschaftlich gesehen, was das kostet, ja, und dann aber im Vergleich dazu jemanden zu haben, der mich inspiriert, der mich mitnimmt, wo ich das Gefühl habe, die Person hat sich Gedanken gemacht, wer ich bin, wer hier im Publikum sitzt, ne? Also was das so für eine große Chance ist. Und ich finde das so wichtig, was du gesagt hast, auch diese Routinen, also die Klarheit zu haben, will ich auf die Bühne, warum, was habe ich hier vor, und dann aber auch zu gucken, was hilft mir, dass ich wirklich auch ganz präsent sein kann und dass ich hier, ich rede ja immer so von so einem Geschenk, ne? Wir können dem Publikum echt ein Geschenk machen, wenn wir was teilen, und was kann ich für mich tun und für mein Publikum tun, damit das wirklich eine gute, wertvolle Erfahrung auch miteinander wird.
Ja, also ich glaube, das Grundprinzip ist immer, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann zieh sie durch, ne? Und es kommt immer anders, als man denkt, und das eher zu nutzen, dass es anders kommt, als dass es irgendwie einen hindert, dann weiterzumachen. Wir haben ja das Kinderbuch unter anderem deswegen geschrieben, um ganz klar einmal auch aufzuzeigen, weißt du, wir sind ja immer noch die Generation, die irgendwie gelernt hat, was man lernen musste, aber nicht, dass wir gelernt haben, wer wir eigentlich sein wollen. Also, und das ist, darum geht es, eine Entscheidung zu treffen, um sich selbst ein Stück näher zu kommen, um selbst zu reflektieren und ja, um den anderen damit auch näher zu kommen, weil nur wenn wir authentisch sind, schaffen wir das. Und das fängt mit den Kindern an und auch den Umgang mit den Kindern. Von daher, ja, ich finde, also es macht auf jeden Fall Sinn, Selbstreflexion ist das A und O.
Ja, absolut. Wenn du selbst mal im Publikum sitzt und mal überlegst, was sind denn SpeakerInnen, was sind Themen, was sind Keynotes, Vorträge, wo du richtig dabei bist, wo du sagst, hey, das war jetzt ein guter Invest meiner Zeit, meines Zuhörens. Gibt es da so Faktoren, Kriterien, wo du sagst, das sind Dinge, die mir helfen, die es für mich schön machen, einfach machen, wertvoll machen, eine Botschaft zu hören, zu verstehen, aufzunehmen?
Also sagen wir mal so, ich glaube grundsätzlich alles, wo es so um thematische Themen wie übergeordnet, wie Marketing oder Kommunikation oder so geht, da bin ich gar nicht mehr dabei, weil das kenne ich alles selbst aus dem FF, das langweilt mich. So wenn man mit einer Amy Carstensen oder so spricht, ne, die über eigentlich, also über Kunst natürlich übergeordnet, aber ihre Mission ja auch ist oder lange Zeit zumindest war, das Thema Einsamkeit damit auch ein Stück weit aufzubrechen. Das sind für mich die Themen, ne, was ich vorhin meinte, du hast zwei Themen, du mergst sie auf einmal und daraus entsteht eine Mission, die dann einfach auch so viel tollen Input für dich liefert, weil du immer wieder dich selbst projizieren kannst. Und zwar mit Themen, mit denen du dich eigentlich im Alltag jetzt nicht und vor allem nicht beruflich auseinandersetzt. Ich glaube, das ist es. Und ja, es sind dann auch mal Studien, die spannend sind, aber die Studien müssen belegt werden danach. Also die brauchen praktische Beispiele. Ansonsten sind sie für mich nicht relevant, ne? Und deswegen danach gucke ich vor allem.
Gibt es auch irgendwie so was, sag ich mal, so klassische Sachen aus dem Public Speaking Koffer, Storytelling, Geschichten erzählen, ein guter Bezug zum Publikum, eine besonders nahbare Sprache, eher eine distanzierte Sprache? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, dass?
Also mir ist oft gesagt worden, wenn du jetzt so oft auf der Bühne bist, mach doch nochmal so ein Kommunikationstraining oder so irgendwelche, wie gebe ich mich auf der Bühne? Und ich habe festgestellt, ich habe das ein, zwei Mal gemacht und muss einfach für mich sagen, ich war so wenig ich selbst, dass ich dann die ganze Zeit nur noch drüber nachgedacht, oh Gott, was muss ich jetzt nochmal machen? Also dafür bin ich, glaube ich, zu gehorsam in meiner Persönlichkeitsstruktur. Das habe ich so versucht, irgendwie einzuprägen und so dann, dass ich dann irgendwie so ein bisschen roboterartig rüberkam und dachte, nee, das möchte ich nicht sein. Ich glaube, dass das zwischendurch echt helfen kann. Ich glaube aber auch, dass wir immer wieder irgendwie ein Stück weit zu uns zurückkommen können. Und deswegen schätze ich dich ja auch sehr, weil du ja nicht jemand bist, der dir sagt, wie musst du da draußen wirken, sondern welche Inhalte brauchst du, um du zu sein da draußen. Ne? Und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, die perfekte Handhaltung zu haben und damit dann auch noch so rumzugehen und dann so zu machen und dann deine Message rauszugeben, sondern die Message muss klar sein, ne, was du da drunter packen willst, muss klar sein, aber danach musst du authentisch sein. Und ich glaube, das ist einfach die Frage, spürst du das, was du da sagst oder tust du es nicht? Und wenn nicht, was brauchst du dafür? Weil ansonsten brauchst du ehrlich gesagt auch gar nicht auf die Bühne gehen.
Ja. Sehr, 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 sehr weise. Letzte Frage. Bist du nervös? Bist du noch nervös, wenn du, bevor du auf eine Bühne gehst? Und wenn du es bist, was machst du heute, wenn du es früher mal warst? Was hast du dann gemacht? Also gibt es irgendwas, was dir dabei hilft, deine Nerven zu beruhigen? Ja.
Also früher war ich schon sehr nervös, weil ich das ja nicht tue, um da auf der Bühne zu stehen, sondern eigentlich um was zu sagen und weil ich schon grundsätzlich gerne auch unterschätzt werde. Und deswegen, das ist ein Vorteil, aber das ist natürlich auch ein Nachteil, weil du dann mit dir selbst auch schon Druck machst und weil ich natürlich auch ehrgeizig bin und sozusagen meine Ziele erreichen möchte, wenn ich sie mir gesetzt habe. Ich habe schon gelernt, deswegen heißt es ja auch unter anderem Face the Challenge. Also ich habe schon gelernt, sich in dem Moment der Herausforderung zu stellen, weil nur wenn wir das tun, wachsen wir. Und nur wenn wir wachsen, kommen wir ein Stück weiter. Und das ist nicht Performance getrieben. Also es geht nicht darum, immer größer, höher, schneller, weiter, sondern es geht darum, sich nicht mit sich selbst zu langweilen. Das ist zumindest eins meiner Ziele, weil das habe ich gemacht in Corona, wo ich irgendwie auf einmal zu Hause noch Lehrerin und alles Mögliche irgendwie werden musste. Das kann ich alles, wenn ich muss, aber das gibt mir keine Energie. Und wenn es mir keine Energie gibt, dann fange ich an auszubrennen und traurig zu werden und mich eben zu langweilen. Und das ist etwas, was für mich überhaupt nicht funktioniert. Weil ich glaube, wir haben so wenig Zeit auf dieser Welt, dann müssen wir sie irgendwie auch richtig nutzen. Und ich habe eben auch gelernt, dass Eat the Frog, sagt man so schön, bevor es überhaupt einen Frog gibt oder eine Kröte gibt, einfach rein in die Situation, sich der Situation stellen und sagen, irgendwas kribbelt hier mit jemandem. Eigentlich müsste ich die mal wieder anrufen oder eigentlich müsste ich mit der Kollegin mal sprechen, weil irgendwas stört mich da. Wenn man das tut, dann ist eigentlich schon jegliche Munition irgendwie dahin, die braucht man gar nicht mehr, weil man einfach die Offenheit hat, sich dem zu stellen. Und dann ist es, glaube ich, die richtige Methodik, als immer im Hinterkopf zu haben, da war noch was und da müsste ich noch das und da und das. Ich rede jetzt nicht von To-Do-Listen, die man nicht abgearbeitet hat,
Ja.
sondern ich rede
So
tatsächlich von,
Störung oder
ja,
irgendwie
genau.
Ängste oder ja.
Genau, weil die Ängste werden immer größer, ne? Und dann wird man
Also.
irgendwann feige. Und ich glaube, feige zu sein, es hilft nicht. Angst ist gut, aber feige hilft nicht.
Ja, und vor allen Dingen auch, das ist ja so Teil meiner Mission. Ich lerne so viele Leute kennen, die so klar sind in dem, was sie tun und warum sie es tun, die aber eine Chance, das eine Botschaft einem größeren Publikum mitzuteilen, nicht nutzen wollen aus Angst, ne? Und dann Sachen, die ich immer versuche zu vermitteln, ist, du kannst deine eigene Checkliste haben, warum du Nein sagst, ja? Zu viel los diesen Monat, fühle mich nicht so gut, ist nicht mein Thema, ist nicht meine Zielgruppe, bringt mir keinen Spaß. Alles gute Gründe, ja? Man muss nicht immer Ja sagen, aber aus Angst, Nein zu sagen, das ist so der einzige Grund, ne? Weil ich kenne das ja von mir selbst. Die Angst wird eben nicht kleiner, sondern die wird immer größer. Und bei mir war das ja damals diese Redeangst. Und dann ging das aber irgendwie weiter. Also es gab dann immer mehr Situationen, wo ich plötzlich gedacht habe, huch, ist das jetzt irgendwie auch gefährlich, ne? Und das ist so einschränkend, weil das so viel Headspace einnimmt, ne? So viele Gedanken, so eine körperliche Belastung ist und dann auch wir uns selbst oder ich mich selbst so vielen tollen Erlebnissen gar nicht mehr da reingebracht habe in die Situation, ja. Also da bin ich total bei
Ja,
dir.
und das schwappt ja auch über. Das ist dann nicht nur Reden, sondern das ist dann Gespräche, die schwierig sind.
Ja, genau.
Also du entziehst dich immer mehr und das ist eins der größten Themen, die wir jetzt mit unseren Kindern haben werden, ne? Die entziehen sich, weil Mama und Papa machen eh schon die Curling-Eltern, ne? Und die einfach fallen zu lassen und ihnen dann zu helfen, wieder aufzustehen, so entsteht Resilienz. Resilienz entsteht nicht, indem man sich wegduckt.
Ja, spannend. Liebe Jana, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses total schöne Gespräch. Ich merke das immer, wenn ich auf so verschiedenen Ebenen zuhöre, mitdenke und mitfühle. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das, was du tust, wie du die Dinge tust und warum du die Dinge tust. Und ich wünsche dir, ja, ich wünsche dir und ich wünsche uns, dass du auf diesem Weg deine Klarheit dir gut behalten kannst und da einfach weitermachst, weil ich, wie gesagt, Ich glaube, dass du gerade in diesem für die Sache auf die Bühne gehen und irgendwie so dieses super kleine Ego oder gar kein Ego oder wie auch immer. Also irgendwie du bist da anders und für mich sehr besonders und damit auch ein großes Vorbild. Und von daher hoffe ich, dass du auch für viele andere damit in deiner Sichtbarkeit als Vorbild auch bleibst. Ich hoffe, dass der du uns hier zugehört hast, zugeschaut hast, für dich viel mitnehmen kannst, dass du mitgeschrieben hast, dass du Dinge ausprobieren kannst, dass du für dich auch nochmal checken kannst, hey, wie machst du die Sachen bisher, eine neue Inspiration findest. Und ja, auf jeden Fall die Chance für dich nutzt, deine Bühnen zu finden, da eine klare Entscheidung zu treffen und sie dann für dich auch einzunehmen. Weil das ist das, was ich immer am Ende meiner Podcast-Folgen sage und so Teil meiner Mission ist. Es gibt niemand anderen, der für dich auf deine Bühnen kann. Es gibt niemanden, der für Tatjana auf Tatjanas Bühnen gehen kann, weil wir dieses einzigartige Geschenk haben, was wir der Welt machen können. Ne? Und das ist so eine Zusammensetzung aus unserem Wissen, was wir gelernt haben, was wir wissen, aber der ganzen Erfahrung und dann der Persönlichkeit, also der Art und Weise, wie wir eine Botschaft rüberbringen. Und auch wenn Leute zu einem gleichen oder zum ähnlichen Thema was sagen können, sie können es niemals so machen wie wir. Das heißt, es sind deine Bühnen, es sind Tatjanas Bühnen, es sind meine Bühnen und es sind deine Bühnen. Und ich hoffe, dass du den Mut und die Klarheit findest, die Bühnen für dich auszuwählen und auf diese Bühnen zu gehen. Und erzähl mir gern davon. Ich bin immer total interessiert und neugierig zu hören, was ihr da draußen alles für tolle Sachen macht. Und natürlich unbedingt folgt Tatjana. Sie ist super aktiv auf LinkedIn, auf Instagram. Schaut euch die Klitschko Ventures an, die FACE-Methode. Auf jeden Fall das Buch lesen und dafür was mitnehmen fürs Leben und für alle Speaking-Aktivitäten. Und ganz persönlich auch nochmal von mir die Empfehlung, schaut euch We're All Ukrainians an, geht auf die Webseite. Der einfachste und beste Weg ist, glaube ich, Geld zu spenden, um die Projekte, die laufen, die da sind, zu unterstützen. Ich finde, ihr macht da auch super gute Arbeit, um zu zeigen, was ihr für Projekte macht, warum ihr die macht. Und die große Empfehlung auf jeden Fall auch nochmal aktiv zu werden und da zu helfen, dass das, was da passiert, auch weiter passieren kann. Liebe Jana, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ich freue mich schon, das nächste Mal dich wieder auf einer Bühne sehen zu können. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen ganz tolle Bühnenerfahrungen und natürlich wie immer dabei ganz viel Redefreude.
Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sie mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du Feedback für mich hast, schicke es mir an contact@barbarabosch.com. Hör bei der nächsten Folge wieder rein und frag dich in der Zwischenzeit, welchen einen mutigen Schritt du gehen kannst, der dir mehr Sichtbarkeit als Speakerin für deine Botschaft gibt. Bleib mutig, bleib empathisch, bleib empowered.